Er war hochbetagt, ziemlich krank. Und dann schaute er, ich werde es nie vergessen, hinaus durch die große Fensterscheibe in seinem Garten und sagte, ich würde gern noch einmal den Flieder blühen sehen. Das war eigentlich eine traurige Perspektive, so schön der Flieder war. Wenn einer so mit dieser Perspektive lebt, ich habe eigentlich nicht mehr viel vor mir. Noch einmal den Flieder blühen sehen. Und ich denke, das ist der Grund, warum ab einer bestimmten Lebensphase viele Menschen vor allem zurückblicken und sich vor allem erinnern. Das war das pralle Leben, zumindest in der Erinnerung. Bei Christen darf das anders sein. Klar, Christen sind auch ziemlich zerbrechliche Menschen. Und wir kennen diese Anwandlungen sicherlich früher oder später dann genauso. Und der Blick zurück bedeutet ja auch nicht zwingend, dass man der Vergangenheit nachtrauert. Oder dass man rückwärtsgewandt lebt. Das muss das ja gar nicht bedeuten. Der Blick zurück kann auch Ausdruck tiefster Dankbarkeit sein. Etwa im Psalm 103 werden wir geradezu aufgefordert, zurückzublicken. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Blick zurück, vergiss es nie, vergiss es niemals. Aber, und das ist der Unterschied, denke ich, zwischen Christen und Nichtchristen, auch wenn Christen genauso zerbrechliche Leute sind. Christen sind nicht auf diese Rückschau festgelegt, sondern egal wie alt sie sind, egal wie krank sie sind, egal wie die medizinischen Prognosen aussehen, Gottes Kinder haben immer eine große Zukunftsperspektive vor sich. Gottes Kinder dürfen wissen, es geht voran, es geht aufwärts, es geht nach Hause. Und das ist genau der Grundton von Römer 8. Das ist der Cantus Firmus, das ist der rote Faden, der sich durch dieses achte Kapitel hindurchzieht. Es geht nach Hause, es geht mit Sicherheit in eine große Zukunft. Und Paulus fügt hier in diesem Kapitel, wir haben das schon verfolgt, Stein auf Stein, warum unsere Hoffnung so sicher ist. Warum wir nicht hin und her geschüttelt werden können. Und Paulus beschwört das nicht, sondern er begründet es. Abschnitt für Abschnitt für Abschnitt. Letzten Sonntag zum Beispiel, Vers 26 bis 27, hatten wir gesehen, dass Paulus zeigt, sogar wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, weil die Situation so schwierig ist, dürfen wir uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist für uns eintritt mit unaussprechlichem Seufzen und so unsere wirklichen Anliegen vor den Herrn bringt, dass sie bei ihm richtig ankommen und dann auch mit Sicherheit die richtige Erfüllung finden. Was für eine Absicherung. Und in diesem Ton der Gewissheit geht es heute weiter. Es ist ein sehr ermutigender Text, die Verse 28 bis 30 aus Römer 8. Da schreibt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, nämlich Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Paulus sagt, wir wissen, alles muss uns letztlich zum Guten dienen. Selbst die in Römer 8 angesprochenen Nöte und Sorgen, selbst das Seufzen, alles wird gut. Und zwar ist das keine allgemeine Menschheitsregel, das macht Paulus auch klar. Nicht nach dem Motto, alles wird gut für alle. Sondern das ist ein spezielles Versprechen für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und wer sind die? Paulus sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das meint hier in dem Zusammenhang, die an Gott glauben. Das ist aus der Sicht der Menschen formuliert. Und weiter, was sind das für Menschen? Paulus fährt fort, die nach dem Vorsatz berufen sind. Man kann auch übersetzen, die nach dem Ratschluss berufen sind oder die nach der Vorsehung Gottes berufen sind, nämlich von Gott. Das heißt, die Liebe dieser Leute ist verwurzelt in einer persönlichen Beziehung, die Gott gestiftet hat. Das war Gottes Vorsatz, so kann man das auch übersetzen, Gottes Ratschluss. Mit diesen Leuten hat Gott einen bestimmten Plan. Da hat Gott sich was vorgenommen, da hat Gott etwas vorgesehen. Prothesis steht da im Griechischen. Und wir fragen jetzt, was ist das für ein Plan, den Gott mit diesen Leuten hat? Den Gott mit den Christen hat? Was beinhaltet dieser Vorsatz, von dem Paulus spricht? Dieser Ratschluss, dieses Vorhersehen Gottes. Was ist das für ein Vorsatz? Was ist das für ein Plan? Und das erklärt Paulus jetzt in Vers 29 und 30. Und in diesen beiden Versen, da zeigt uns der Apostel, was viele Ausleger die goldene Kette genannt haben. Die goldene Kette. Diese goldene Kette besteht aus 5 Kettenglieder. Aus 5 Kettengliedern. Und jedes Kettenglied ist eine Handlung, die Gott an diesen Menschen tut. An diesen Menschen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. An diesen Menschen, denen deshalb alle Dinge zum Besten dienen werden. An diesen Menschen, die deshalb auch in Alter und Krankheit eine große Zukunft vor sich haben. Eine glanzvolle Zukunft. Was geschieht mit denen? Was ist die goldene Kette? Das erste Kettenglied, sagt Paulus, Gott hat sie zuvor ersehen. Das zweite Kettenglied, er hat sie vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das dritte Kettenglied, er hat sie berufen. Das vierte, er hat sie gerechtfertigt. Und das fünfte, er hat sie verherrlicht. Die ganze Kette hängt an ihrem ersten Glied. Das ist wie ein Kronleuchter. Wir haben hier in unserem Saal keinen Kronleuchter, wenn Sie sich das vorstellen. Ein Kronleuchter, an dem dieser ganze gewichtige, wuchtige Lichtproduzent dann hängt. Das erste Kettenglied muss das stabilste sein, weil daran alles hängt. Und deswegen müssen wir sehr genau hinschauen, das wird uns auch die meiste Zeit kosten heute Vormittag, zu verstehen, was mit diesem ersten Kettenglied gemeint ist. Die er zuvor ersehen, die er ausersehen hat. Was sind das für Leute? Was hat Gott da gemacht? Das enthält die Vorsilbe pro, also vor im Griechischen. Vor wissen kann man es wörtlich übersetzen. Vorher erkennen. Und wir fragen, was heißt das? Einige Ausleger verstehen es so, man kann das auch übersetzen mit vorher kennen, im Sinne von vorher wissen. Und diese Ausleger sagen dann, die Leute, von denen Gott vorher wusste, da Gott ja alle Dinge weiß, dass sie sich einmal bekehren würden, die hat Gott dann noch zu seinen Kindern auserwählt. Das ist also keine Vorherbestimmung nach diesem Verständnis, sondern es ist eine Besiegelung, eine Bekräftigung des Vorherwissens. Gott weiß, wer sich bekehren wird, so lautet diese Auslegung. Und nach diesem Vorwissen richtet er sich dann mit seiner Ausersehung und Berufung. Also die eigentlich entscheidende Entscheidung liegt dann beim Menschen. Der Mensch trifft die entscheidende Entscheidung und Gott richtet dann seine Auserwählung danach. Und die Ausleger, die so argumentieren, auch etliche bibeltreue Ausleger, wie zum Beispiel Roger Libby, verweisen dann vor allem auf 2. Petrus 3, Vers 17, wo das gleiche Wort steht wie hier in Römer 8, Vers 29, also auch Prognosko. Und in 2. Petrus 3, Vers 17 steht, weil ihr im Voraus wisst, dass Verführung kommen wird, seid umso wachsamer. Da ist dieser Begriff also eindeutig als ein Vorherwissen bezeichnet, ganz eindeutig, auf das man sich einstellen muss und dann entsprechend reagieren. Hier wird dieses Wort in 2. Petrus 3, Vers 17, ähnlich in Apostelgeschichte 26, 5, von Menschen gebraucht. Das heißt, Menschen wissen etwas zuvor und stellen sich dann darauf ein. Die anderen Stellen aber, an denen dieses Verb vorkommt, zuvor ersehen, oder auch das dazugehörende Hauptwort, Gottes Vorkenntnis, das ist das, was in Vers 28 steht. Das könnte man auch als Vorsatz oder Vorhersehung oder Vorkenntnis übersetzen. Da wird es von Gott gesagt. Und bei den anderen Vorkommen dieses Wortes, sei es als Verb, sei es als Hauptwort, wo es von Gott gesagt wird, da hat es offensichtlich noch eine andere Bedeutung als nur Vorherwissen. Ich gebe ein paar Beispiele. 1. Petrus 1, Vers 20, da steht: Gott hat Jesus zuvor ersehen, nämlich, dass er Gottes Lamm werden sollte, und zwar, ehe der Weltgrund gelegt wurde. Das ist ganz klar, Gott hat nicht vorher gewusst, dass Jesus das Lamm Gottes werden würde, sondern Gott hat zuvor bestimmt, dass Jesus das Lamm Gottes werden würde. Da steht genau dieses Wort. Also die Entscheidung war dem Herrn nicht aus der Hand genommen, sondern sie wurde bewusst von ihm getroffen. Und deswegen kann der Herr Jesus ja auch sagen, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es von mir aus. Johannes 10. Zweites Beispiel. Dieses Wort zuvor ersehen steht in Apostelgeschichte 2, Vers 23. Hier in Apostelgeschichte 2, Vers 23 sagt Petrus, der Erlösungsweg über das Kreuz hat sich nicht zufällig ergeben oder wurde Gott durch bestimmte Umstände aufgenötigt, sondern Gott hat diesen Weg souverän vorherbestimmt. Und dann verwendet Petrus die Formulierung durch Gottes vorherbestimmten Plan und Vorhersehung. Da kommt wieder dieses Wort. Und die grammatikalische Verknüpfung dieser beiden Wörter, vorherbestimmten Plan und Vorhersehung, zeigt, dass beide Wörter ein und dieselbe Sache beschreiben. Das ist von der Grammatik her völlig klar. Also Vorhersehung ist hier Gottes von Gott vorbestimmter Plan. Das heißt, Gott hat das nicht nur vorher gewusst, sondern Gott hat es so geplant und bestimmt und Jesus dazu auf die Erde geschickt. Dritte Stelle. Also, 1. Petrus 1, 20, Apostelgeschichte 2, 23, Römer 11, Vers 2. Da kommen wir ja noch in einigen Monaten, nehme ich mal an, dahin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ausersehen hat. Steht wieder dieses Wort, proginosko. Und da ist ganz klar, dass damit gemeint ist, Gott hat dieses Volk erwählt. Die gesamte Bibel macht deutlich, dass Gott dieses Volk gezielt und aktiv für sich erwählt hat. Ohne, dass es irgendwelche Voraussetzungen mitbrachte, die Gott bei diesem Volk fand und aufgrund derer er es dann eventuell hätte berufen können, sondern es war seine souveräne Entscheidung. Also wenn wir zum Beispiel 5. Mose 7, Vers 7 bis 8 lesen und an vielen anderen Stellen, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Also das Motiv ist Gottes Liebe. Und Gottes Treue zu seinen Verheißungen. Und deshalb erwählt er dieses Volk. Und Römer 1, Vers 2 benutzt dafür genau den Begriff, den wir hier in Römer 8, Vers 29 haben. Also wir sehen, wo dieses Verb zuvor ausersehen von Gott gebraucht wird. Da meint es mehr als ein Vorherwissen, sondern da bedeutet es, dass Gott vorher etwas entscheidet. In seiner Souveränität, bewegt von seiner Liebe. Und so ist das hier gemeint. Auch in unserer Stelle in Römer 8 wird proginosko von Gott gesagt. Er hat sie zuvor ausersehen, Vers 29, wie es seinem Vorsatz entspricht, Vers 28. Und Martin Lloyd-Jones schreibt in seinem Kommentar dazu, es gibt nur eine sinnvolle Übersetzung und Bedeutung für den Begriff vorher kennen beziehungsweise vorher ausersehen und das ist Vorherbestimmung. Also Gott hat sie vorher bestimmt. Benedikt Peters schreibt das ähnlich. Benedikt Peters sagt, Gott erkennt etwas zuvor, weil er dieses Geschehen zuvor verordnet hat. Gott erkennt eine Person zuvor, weil er diese Person erwählt und zum Leben verordnet hat. Und dann weiter Benedikt Peters, sein Handeln, Gottes Handeln ist in ihm begründet. Es ist ein von Menschen hinzugefügter Gedanke, Gott habe den Glauben oder den guten Willen vorher gesehen und aufgrund solcher Vorkenntnis habe er dann berufen und erwählt. Das ist ein von Menschen gemachter Zusatz. Und darum steht ja auch im Vers 28, so Benedikt Peters, nach seinem Vorsatz bzw. nach seinem Ratschluss. Gott hat es sich vorgesetzt, dich zu retten und darum bist du zum Glauben gekommen. Und nochmal, die Auswahl wird getroffen aufgrund dessen, der beruft und nicht aufgrund dessen, der berufen wird. Benedikt Peters hat in diesem Aufsatz eine ganz hervorragende Untersuchung auch noch der anderen Begriffe zum Thema Erwählung geleistet und wir wollen versuchen, diesen Aufsatz, der sehr übersichtlich und sehr allgemein verständlich geschrieben ist, in der kommenden Woche auch auf unsere Homepage zu setzen. Und das ist sicherlich dann nochmal eine gute Möglichkeit, diese Predigt auch nachzustudieren und sich da hinein weiter zu vertiefen. Und schließlich zitiert Benedikt Peters William MacDonalds Kommentar zu unserer Stelle. Und William MacDonald schreibt das genauso. Er sagt zuerst, Gott hat uns von Ewigkeit her zuvor erkannt. Das ist nicht ein bloßes Wissen, denn selbstverständlich weiß er von Ewigkeit her, wer je geboren wird. Dieses Zuvorerkennen umfasst nur jene, die er zuvor verordnet bzw. vorherbestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Es war also Erkennen verbunden mit einer Absicht, die nie vereitelt werden kann. Es genügt nicht zu sagen, dass Gott vorher wusste, wer alles eines Tages Buße tun und glauben würde. Es handelt sich um eine Vorkenntnis, die Buße und Glauben sicherstellt. Zitat Ende, soweit William MacDonald. Und wir werden hier erinnert an das Wort unseres Herrn Jesus, der in Johannes 15, Vers 16 gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und diese Auslegung wird eindrücklich bestätigt, wenn wir fragen, wie benutzt eigentlich das Alte Testament den alttestamentlichen Begriff für kennen? nicht nur vorher kennen, sondern sogar der normale alttestamentliche Begriff für kennen, yada. Dieser alttestamentliche Begriff meint immer mehr als nur Wissen, sondern er wird ganz oft so gebraucht, dass jemand sich jemandem aus Liebe zuwendet und ihn sich zu eigen macht, kennen. So wird es sogar von Menschen gesagt. Wir haben diese Stelle im Hinterkopf. Adam erkannte seine Frau und sie gebar ihn. Also da wird das Kennen, Erkennen sogar für die Vereinigung von Mann und Frau gebraucht. Oder von Gott für sein Volk. Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, also da sagt Gott das über den Propheten Jeremia. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Das heißt, habe ich dich für mich ausgesondert. Oder Amos 3, Vers 2, da steht das gleiche Wort. Aus allen Geschlechtern der Erde habe ich allein euch ersehen. Das heißt nicht, aus allen Geschlechtern der Erde seid ihr auf meinem Schirm, sondern habe ich euch erwählt. Und so übersetzen das viele auch zu Recht. Aus allen Geschlechtern der Erde habe ich euch erwählt, sagt Gott. Also dieses Erkennen ist ein aneignendes Erkennen. Ich erkenne jemanden und ziehe ihn zu mir. Theodor Zahn, der Neutestamentler, hat das so beschrieben. Er sagt, das ist ein Verhalten Gottes, wodurch der Mensch aus seiner Entfremdung von Gott in den Bereich der Liebe Gottes gerückt wird. Und dadurch haben wir jetzt doch einen ziemlich klaren Befund. Und das ist wichtig, weil daran sozusagen der ganze Kronleuchter dieses Verses hängt. Sowohl der Gebrauch von vorher ausersehen im Neuen Testament, wenn es auf Gott bezogen ist, als auch die Bestätigung durch das Alte Testament, was ja da, was kennen bedeutet, machen deutlich, dass es sich hier in Römer 8, Vers 29 um eine aktive Entscheidung Gottes handelt. Oder anders ausgedrückt, Gott schafft Fakten, Gott nimmt nicht nur Fakten, die wir schaffen, zur Kenntnis. Und deshalb liegt die neue Genfer Übersetzung richtig, wenn sie unsere Stelle etwas freier, aber so übersetzt: Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Ja, das ist die Übersetzung dort von, die hat er zuvor ersehen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Und wir müssen hier sagen, dass das Neue Testament auch noch andere Wörter benutzt, um diese Vorentscheidung Gottes zu benennen. In Epheser 1, Vers 4 sagt Paulus, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Das ist ein anderer Ausdruck dafür. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 48 steht, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und viele andere Wörter werden noch dafür verwendet. Ich verweise auf den Artikel von Benedikt Peters. Dieser Gedanke, und das muss man einfach zugeben, ist für uns Menschen auf den ersten Blick fremd. Es ist völlig normal, dass uns dieser Gedanke fremd ist. Und es ist auch absolut verständlich, dass manche Ausleger versuchen, guten Willens und bester Absicht dafür andere Lösungen zu finden. Das ist ja nicht irgendwie böser Wille oder weil sie sich die Stelle vom Halse schaffen wollen. Und wir fragen dann immer gleich, aber ist dann unser Glaube überhaupt noch wichtig? Aber dazu muss man sagen, Leute, wo steht das denn? Das steht im Römerbrief. Und übrigens erst im 8. Kapitel. Also der Römerbrief ist ja gerade das große Manifest des Glaubens. Die Kernstelle, die thematische Zusammenfassung des Römerbriefs findet sich in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht. Alle, die daran glauben, da schreibt Paulus am Anfang nicht alle, die erwählt werden. Hätte er auch schreiben können, schreibt er aber dort nicht, ganz bewusst. Alle, die daran glauben. Also der Glaube des Menschen und das vorher Auserwählen Gottes gehören auf geheimnisvolle Weise zusammen. Deswegen passt das Lied, was die Kinder gesungen haben, vom Bibelentdecker, der dem Geheimnis auf der Spur ist, so gut zu dieser Predigt heute. Und auch zu der vom nächsten Sonntag. Da werden wir das Thema noch weiter verfolgen. Das kann man auch nicht in einer Predigt alles lösen. Also der Glaube des Menschen und Gottes vorher Erwählen gehören auf geheimnisvolle Weise zusammen. Und ihr Lieben, das ist wichtig, sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Wenn es heute und vor allem nächstes Mal noch weiter verfolgen. Und das haben wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Denken Sie an das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Gleiches Thema. Jesus sagt zu Nikodemus, du kannst nichts machen von dir aus, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Das heißt, dass er ein Leben von Gott geschenkt bekommt, das er sich nicht selber geben kann. Sonst hast du keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und wo hinein mündet Johannes 3? In die Aufforderung zum Glauben, in den berühmtesten Glaubensvers des Neuen Testaments. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist kein Widerspruch. Aber Jesus sagt dem Nikodemus, Nikodemus, du kannst dich, und er kapiert das sofort, du kannst dich nicht selber gebären. Du kannst dir nicht neues Leben schenken. Du stehst nicht einfach da und grübelst und musst dann eben sagen, rechts oder links. Das ist nicht deine Situation. Du kannst es nicht. Hier in Römer 8 und auch in Epheser 1 gewährt der Herr uns gewissermaßen einen Blick hinter die Kulissen. Das ist auch ein großes Vorrecht, dass Gott uns diesen Blick gewährt. Und damit sagt Gott dir, du, das Wunder deiner Bekehrung ist viel größer, als du denkst. Da ist viel mehr geschehen, als du zum Glauben kamst, als dir bewusst ist. Und viel mehr schon vorher geschehen. Und darum, im Zusammenhang von Römer 8, da geht es ja um die Gewissheit, darum ist auch deine Sicherheit viel größer, als du denkst. Viel größer, als du denkst. Gott hat schon viel früher angefangen, dich in seine Hand zu nehmen. Du hast noch gar nichts davon geahnt. Und du glaubst doch nicht, dass er dich loslassen wird. Viel größer, als du denkst. Das Geheimnis, viel größer, als du denkst. Die Sicherheit, das Wunder deiner Bekehrung. Und bevor du zum Glauben kamst, hat der Herr schon längst an dich gedacht. John Chadwick hat das in einem wunderbaren kurzen Gedicht ausgedrückt. Das lautet in der deutschen Übersetzung etwa so. Ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich. Nicht ich war der, der fand, o Retter, wunderbar, gefunden wurde ich ganz durch dich. Im Englischen ist es noch viel schöner. I sought the Lord, and afterwards I knew, he moved my soul to seek him, seeking me. It was not that I found, O Savior true, no, I was found by thee. Das ist fast im Grunde genommen alles zusammen. Ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich, nicht ich war der, der fand. O Retter, wunderbar, gefunden wurde ich ganz durch dich. Und genau das meint Paulus mit diesem ersten Kettenglied in Vers 29. Und deshalb verhandelt Paulus das auch nicht als eine theologische Problemanzeige. Er sagt nicht, liebe Brüder, jetzt setzt euch mal hin, ich muss euch leider eine etwas schwierige Mitteilung machen. Sondern er verhandelt das eigentlich im Zusammenhang eines Lobliedes. Diesen Ton der Freude, den finden wir zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 13 wieder, wo Paulus und Barnabas ja in Antiochien predigen. Und was ist das Ergebnis? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dieser Vers? Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Die wurden gläubig. Unsere persönliche Rettung beruht also nicht darauf und beginnt nicht damit, dass wir uns entscheiden, sondern dass Gott sich für uns entscheidet. Das erste Kettenglied ist wie ein Anker, bei dem unsere ganze Errettung festgemacht wird. Und deswegen mussten wir dieses erste Kettenglied auch besonders ausführlich behandeln. Und während vorher Ausersehen jetzt den Anfang des Prozesses beschreibt, geht es beim nächsten Schritt bereits um das Ziel. Gott hat uns vorher bestimmt. Er hat diejenigen, die er vorher ausersehen hat, vorher bestimmt. Wozu? Die hat er vorherbestimmt dazu, dass sie dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden sollen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also die Bibel macht deutlich, Gottes Ziel mit uns besteht nicht nur darin, uns zu retten, sondern als Gott dich vorherbestimmt hat, hat er noch viel mehr mit dir im Blick gehabt. Es ist auch in der Hinsicht viel, viel größer. Seine Geschöpfe, die er nach seinem Bilde erschaffen hat und die sich von ihm losgerissen haben und die durch die Sünde entstellt worden sind, die sollen seinem eigenen Sohn gleichgemacht werden. Das ist Gottes Programm. Gleichgestaltet sollst du werden seinem eigenen Sohn. Stell es vor. In 2. Korinther 3, Vers 18 sagt Paulus, wir werden verwandelt in das Bild Christi von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist sehr konkret. Du sollst gleichgestaltet werden mit Jesus, das heißt körperlich, du wirst einmal seinen Auferstehungsleib haben, einen Auferstehungsleib genauso wie er. Nicht mehr krank, nicht mehr sterblich, nicht mehr räumlich begrenzt. Wahnsinn. Philipper 3, Vers 21 steht das zum Beispiel. Und du sollst gleichgestaltet werden mit Jesus, heißt geistlich, du wirst einmal sündlos sein. Der Prozess der Heiligung beginnt ja schon jetzt, aber jetzt haben wir noch Sünde. Aber im Himmel werden wir dann ihm gleich sein, in der Weise, dass wir auch sündlos sein werden. Unvorstellbar. Und am Ziel dieses Prozesses, auch das hat etwas mit unserer Gleichheit mit Jesus zu tun, werden wir dann Gott, wie 1. Johannes 3, Vers 2 sagt, insofern gleich sein, als wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. 1. Johannes 3, Vers 2. Gleich sein. Das ist das Ziel. Und damit beginnt er ja hier, aber das ist das große Ziel. Und diese Gleichgestaltung führt natürlich nicht zur Gleichrangigkeit mit Jesus, müssen wir auch sehen. Er bleibt der Herr, der König. Also man kann sagen, unsere Gleichgestaltung ist das Zwischenziel, mit dem Gott ein noch größeres Endziel verfolgt. Nämlich welches Endziel? Dass Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Dass er der Erstgeborene sei. Und Erstgeborene meint nicht nur die Zeit, sondern auch den Rang. Er ist der Größte, er ist der Höchste unter vielen Brüdern. Aber wir werden ihm gleichgestaltet und er ist dann immer noch der Erstgeborene, der Größte, der Herrlichste, der von allen zu Rühmende. Und man kann sagen, sozusagen das Zwischenziel unserer Gleichgestaltung mit Christus dient dem Endziel, dass Christus geehrt wird als der Erstgeborene, dass seine Überlegenheit, seine Macht, seine Herrlichkeit auch im Himmel noch auf ewig gerühmt werden. Und alle Zungen, das gilt auch hier, bekennen, dass Christus der Herr sei. Also mit der Ehre und Herrlichkeit, die er uns gibt, werden wir seine Ehre und Herrlichkeit noch mehr loben und rühmen. Das ist das Ziel. Dazu hat Gott dich vorherbestimmt. Gott hat dich nicht nur dazu vorherbestimmt, also leidlich gerettet zu werden und dafür dann nicht in die Hölle zu kommen. Da sind wir ja auch schon dankbar dafür. Aber Gott hat dich zu viel, viel, viel mehr vorherbestimmt. Du sollst seinem Sohn gleichgestaltet werden, damit er noch mehr geehrt wird und der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. So sagt es Paulus hier. Also halten wir nochmal fest. Vers 29 beschreibt, was noch vor der Grundlegung der Welt passiert ist. Vor der Schöpfung. Deswegen steht im Griechischen auch die Prosilbe pro vor. Vorsilbe pro, also vorher. Und Epheser 1 macht deutlich, das geschah vor Grundlegung der Welt. Werden wir nächsten Sonntag auch nochmal drauf kommen. Und mit Vers 30 treten wir dann ein in den Rahmen dieser Weltzeit. Jetzt fragen wir, wie setzt Gott das praktisch um, was er vor der Zeit geplant hat? Welche Methode verwendet Gott? Welche Logistik wendet Gott an, um diesen ewigen Plan nun umzusetzen? Gewissermaßen auf die Ebene der Zeit. Und damit kommen wir zum dritten Glied in der Kette, die hat er auch berufen. Mit der Berufung beginnt Gott seinen ewigen Entschluss jetzt wirksam zu machen, umzusetzen. Gottes Plan wird effektiv auf der menschlichen Ebene. Oder anders formuliert, mit der Berufung führt Gott den Menschen zur Bekehrung. Und daran siehst du, wie viel Gott schon mit deinem Fall befasst war, bevor du dich bekehrt hast. Wir denken immer, ja, dass die Erlösung beginnt mit der Bekehrung. Aber Gott hat vorher schon ganz viel getan, wie wir hier sehen. Man kann sagen, die Berufung schlägt die Brücke von der ewigen Erwählung zur tatsächlichen Bekehrung. Dazwischen ist die Berufung. Ewige Erwählung, Berufung, Bekehrung. So macht es Gott. Das ist seine Kette, das ist sein Plan. Müssen Sie sich so vorstellen, Planungsbüro im 5. Stock. Da werden die Pläne gemacht, da werden die Entscheidungen getroffen. Im Erdgeschoss unten werden die Menschen bekehrt oder die Maschinen gebaut, um im Bild zu bleiben. Und die Berufung ist sozusagen der Fahrstuhl, der Gottes Plan vom 5. Stock ins Erdgeschoss bringt. Aus der Ewigkeit in die Zeit. Das ist die Berufung. So macht Gott wirksam, was er vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Die Berufung ist dieser Fahrstuhl. Und wie erfolgt diese Berufung? Durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist bewirkt, dass das Wort Gottes, deswegen kommt ja der Glaube aus der Predigt, an unserem Herzen wirkt und uns zum lebendigen Glauben führt. So geschieht die Berufung. Deswegen durftest du zum Glauben finden, weil Gott diesen Plan gefasst hat über deinem Leben und weil er dich geliebt hat vor Grundlegung der Welt und weil er dann dafür gesorgt hat, dass du berufen wurdest durch sein Wort und weil er dann dazu dich gebracht hat, dass du mit ganzem Herzen und aus ganzer Überzeugung Ja gesagt hast und die durch dich zu ihm bekehrt hast. Und deswegen müssen wir sehen, diese Berufung, das ist eine spezielle Berufung. Wenn Paulus dieses Wort verwendet, meint er immer dieses, dass Gott einen Menschen effektiv beruft und zum Glauben bringt. Es gibt im Unterschied zu dieser speziellen Berufung auch noch eine allgemeine Berufung, eine äußere Berufung, die an alle Menschen ergeht. Der Ruf zum Glauben, der gilt allen Menschen. In dem Sinne meint Jesus das in Matthäus 22, Vers 14, wenn er sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Da steht auch dieses Wort. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und da meint Jesus, das ist ganz eindeutig vom Zusammenhang her, etwas anderes damit. Damit meint er die allgemeine Berufung, die an jeden Sünder geht, an alle Welt geht. Und wenn Paulus von Berufung spricht, macht er vom Zusammenhang deutlich, das ist eine effektive Berufung. Das heißt, sie ergeht mit der Verkündigung des Evangeliums und bewirkt, dass der Mensch zum lebendigen Glauben kommt und der ewige Plan Gottes umgesetzt wird. Als du Christ wurdest, hat Gott dich in diesem Sinne berufen. Er hat es geschenkt, dass sein Wort dich getroffen hat im Herzen, dass du dich als Sünder vor ihm erkannt hast und dass du im Glauben den Retter Christus ergriffen hast. Das war der Weg, auf dem Gott dich berufen hat. Und das meint Paulus hier. Er hat dich vorher ersehen, er hat dich auserwählt, er hat dich dazu vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden und dann hat er dich berufen. Als du 37 warst oder 18 oder 10 oder 80. Und dann hat er diesen ewigen Plan in deinem Leben wirksam werden lassen, durch sein Wort. Und er hat dich durch den Heiligen Geist dazu gebracht, dass du sein Wort ergriffen hast, dass du es geglaubt hast und dass du dein ganzes Leben darauf gestellt hast. Das sagt Paulus hier. Und die Geschichte zeigt, dass diese allgemeine Berufung an alle geht, das ist Matthäus 22, Vers 14, aber diese spezielle Berufung ist die, die Leute dann zum lebendigen Glauben führt. Und jetzt folgern manche. Und das ist über den Bibeltext hinaus, und da bin ich ganz an der Seite von Gibi, dass sie sagen, wenn Gott die nicht innerlich zum Glauben beruft, die nicht glauben, dann ist das eben Gottes Schuld. Und dann haben diese Leute eben eine spezielle Berufung zum Unglauben. Und dahinter steckt diese Lehre von der doppelten Prädestination. Also, dass Leute nicht nur von Gott zum Heil erwählt worden sind, sondern dass Gott auch von Ewigkeit her Menschen zur ewigen Verdammnis erwählt hat. Und die steht nicht in der Bibel. Man muss sehr deutlich sagen, dass die Bibel keine doppelte Prädestination lehrt. Keine Vorherbestimmung zur Verdammnis. Aber wohl die Vorherbestimmung zum Heil. Die Bibel sagt also ganz deutlich, der Mensch, der Gottes Ruf ablehnt, ist voll verantwortlich. Der kann nicht sagen, sorry Gott, du hast mich eben dazu vorherbestimmt. Der Mensch, der Gott ablehnt, und wir werden das noch sehen, wenn wir Römer 9 auslegen, da kommt nämlich diese Frage nochmal ganz massiv auf uns zu. Der Mensch, der Gott ablehnt, ist voll verantwortlich. Auch in der Hölle gibt es in diesem umgangssprachlichen Sinne nur Freiwillige. Auch in der Hölle. Die Bibel lehrt nirgendwo, dass Gott Menschen zur ewigen Verdammnis prädestiniert hat. Für unseren logischen Verstand wäre das gewissermaßen die Schlussfolgerung. Okay, die einen werden nur gerettet, weil sie erwählt sind, dann gehen die anderen eben verloren, weil Gott sie eben dazu bestimmt hat. Aber das ist menschliche Konsequenzmacherei, die den biblischen Texten widerspricht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das ist immer gefährlich, wenn wir Menschen versuchen, mit unseren logischen Schlussfolgerungen sozusagen da weiterzumachen, wo Gottes Wort nichts mehr sagt oder wo Gottes Wort sozusagen die Spannung stehen lässt. Die Bibel sagt, dass das gleichzeitig gilt. Und ich sage es noch einmal, und wir werden nächsten Sonntag nochmal drüber sprechen, weil man diesen Gedanken immer verdauen und dann nochmal überdenken muss. Das ist ganz normal. Die Bibel sagt ganz deutlich, und halten wir das fest, liebe Geschwister, wer sich bekehrt und auf die äußere Berufung reagiert, an wem sich gewissermaßen die innere Berufung ereignet, wer Christ wird, der bekehrt sich, weil Gott ihn vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Deswegen danken wir auch Gott für unsere Bekehrung. Warum danken wir Gott für unsere Bekehrung? Warum beten wir für die Bekehrung von Menschen? Weil wir im Letzten wissen, Gott muss es tun. Und ich kenne keinen Christen, der sagt, oh Mensch, ich bin ja super, ich habe mich bekehrt, sondern der sagt, ich danke dem Herrn, dass ich mich bekehren durfte. Also, das ist Gottes Verdienst. Wer sich aber nicht bekehrt, sagt die Bibel, den trifft dafür die volle Verantwortung. Also, nochmal formuliert, Ungläubige werden verdammt nicht durch Gottes Vorherbestimmung, sondern aufgrund ihres eigenen Unglaubens. Gläubige werden gerettet allein aufgrund von Gottes übernatürlichem Eingreifen, aufgrund von Gottes Vorherbestimmung und Berufung, die uns dann zum Glauben führt. Nochmal anders formuliert, das Gleiche. Bei der Verdammnis gebührt das Verdienst allein dem Menschen. Bei der Errettung, sagt die Bibel, gebührt das Verdienst und der Lobpreis und der Dank allein Gott. Das lehrt die Bibel so. Und deswegen haben wir auch diese berühmten Stellen, etwa Johannes 1, Vers 13. Ihr Lieben, das überliest man so schnell, wenn man diese Zusammenhänge nicht im Blick hat. Dieser ganz berühmte Vers, Johannes 1, Vers 13, da steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, und wie kam das? Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Dem gebührt das Verdienst und niemandem sonst. Er hat's gemacht. Und dann blättern wir zwei Kapitel weiter, Johannes 3, Vers 3. Und da sehen wir, wie der Jesus zum Nikodemus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem oder von oben geboren wird, von Gott dieses Geschenk bekommt, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann sich schütteln und drehen und wenden, wie er will. Er kann es nicht sehen. Es ist alles dem Herrn zu verdanken. Und damit sehen wir noch mal klarer, was wir eigentlich wissen als Christen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommen soll, dann muss immer ein Wunder geschehen. Eine Bekehrung ist immer ein Wunder. Es ist immer unverfügbar. Wir können noch so intensiv den Menschen informieren. Wir können ihn liebevoll damit konfrontieren. Wir können ziehen und schütteln und was wir wollen. Aber es ist unverfügbar. Es ist ein Wunder. Es ist wie die Auferweckung eines Toten. Noch viel gravierender, dieses Wunder. Und das macht Paulus hier deutlich. Und das geht nicht in unseren harmlosen Kategorien auf. Dürfen wir auch nicht erwarten. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir jedes Wunder bis ins Letzte enträtseln können. Können wir nicht. Deswegen hat jetzt Jesus zu Nikodemus auch gesagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl, du siehst die Auswirkungen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er fährt. Du kannst das nicht mit deinen kümmerlichen, rationalen Kategorien vollständig einfangen und erklären. Es ist ein Wunder, Nikodemus. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Also Gott verlangt von uns nicht, dass wir diesen komplizierten Vorgang wie eine Matheaufgabe enträtseln. Dass immer wenn Menschen das versucht haben, dann sind sie zu falschen Systemen gekommen. Martin Lloyd-Jones hat das so gesagt. Er hat gesagt, das ist so vorgesehen im Denken und im Herzen des ewigen Gottes. Er ist ewig, er ist absolut, ich bin begrenzt und nicht nur das, ich bin sündig. Wir sollten uns also, sagt Martin Lloyd-Jones, gar nicht darüber wundern, dass wir Gottes Gedanken und Ziele nicht bis ins Letzte verstehen. Sondern das Erwarten, das gehört gewissermaßen dazu. Aber Gott zeigt uns ganz klar, wie wir mit dieser Wahrheit leben sollen. Das sagt er uns ganz klar. Und welche Konsequenzen wir daraus ziehen sollen, das sagt er uns ganz klar. Wissen Sie, ich bin ein erbärmlicher Puzzle-Zusammensetzer. Also ich habe das nie richtig hingekriegt. Manche Leute können das ganz gut. Und es gibt aber Puzzles, die sind so schwer, da kriegen selbst die Profis nicht alles zusammen. Und so ist das hier. Wir bekommen Teile zusammen, wir können einiges erkennen, Schloss Schwanstein oder so, ne? Was man eben so oft puzzelt, so sieht. Wir können Teile erkennen und wir können viel darüber sagen, aber wir kriegen es nicht ganz zusammen. Und so ähnlich ist es hier. Aber wir verstehen genug, um damit leben zu können und um zu wissen, worum es geht. Also das war das dritte Kettenglied, die er ausersehen hat, von Ewigkeit her, die hat er vorherbestimmt, dafür Jesus gleich zu werden, damit er geehrt wird als der Erste unter vielen Brüdern. Und diese Leute, die hat er auch berufen. Da hat er seine ewige Planung realisiert, umgesetzt auf der Ebene der Geschichte und hat diese Menschen zum ewigen Leben geführt. Und wissen Sie, der normale Mensch, heißt das auch, ist nicht wie Herkules am Scheidewege. Also er steht da vorne neutral und kann sich für A oder B entscheiden. Sondern der normale Mensch, sagt die Bibel, ist unterwegs auf B. Und B führt schnurstracks in die Hölle. Das ist der normale Mensch. Er ist blind, er ist tot in Sünden, sagt die Bibel. Er kann sich nicht selber daraus reißen. Der normale Mensch ist ein Gefangener, der ist nicht fähig zu glauben. Der kann nicht glauben und der will nicht glauben. Die katholische Kirche hat das dann verharmlost und hat gesagt, ganz so schlimm ist der Mensch doch nicht. Da brennt noch so ein Feuerchen, da flackert und lodert noch was und wir müssen das nur richtig anschüren. Das lehrt die katholische Kirche. Katholische Kirche ist ein Feind dieser Lehre, die Paulus hier in Römer 8 verbreitet. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, im Hinblick auf Gott gibt es keine letztliche Willensfreiheit des natürlichen Menschen. Er kommt mit einer angeborenen Feindschaft gegen Gott auf die Welt. Und ein Wunder Gottes muss ihn da rausholen. Und dieses Wunder geschieht, wenn Gott dramatisch Menschen beruft durch sein Wort. Und wenn der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet und ihnen das Herz öffnet. Und sie zur Umkehr bringt. Und deswegen haben sie das im Ohr. Apostelgeschichte 16, als Lydia sich bekehrt, die erste Christin in Europa, von der wir wissen. Was steht da vorher? Der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hat auf das, was Paulus sagt. Das war der Vorgang der Berufung. Gott hat ihr das Herz aufgetan. Gott hat sie angerührt. Und dann hat sie es im Glauben mit Dank und vielleicht auch Tränen und Jubel ergriffen. Genau das beschreibt Paulus hier. Gott macht den Menschen willig. Gottes Aktivität macht den Menschen eben nicht passiv, sondern aktiviert den Sünder in höchstem Maße. Und der Mensch sehnt sich nach der Vergebung, von der er vorher meinte, er hätte sie nicht nötig. Er wird aktiviert in höchstem Maße und er sucht, gerettet zu werden durch Christus. Und nochmal, alle fünf Kettenglieder haben nur einen Handelnden, nämlich Gott, er ist das Subjekt. All dieser fünf Kettenglieder, die wir hier haben. Aber Gott handelt nicht im Alleingang, sondern er bezieht uns Menschen mit ein. Er lässt das Wort verkündigen, durch das der Sünder gerettet wird. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10. Er lässt uns beten für die Bekehrung von Menschen. Wir sollen Fürbitte tun für Evangelisten und Evangelisation. Gott macht das nicht ohne Menschen. Gott bezieht uns in diesen Plan, in dieses wundersame und wunderbare Rettungshandeln ein. Und so wird der einzelne Mensch, den Gott von Ewigkeit her auserwählt hat, von Gott dahin geführt, dass er bewusst und von ganzem Herzen nach Gottes Rettungsring greift. Er weiß das nicht immer. Er denkt in der Regel, er hätte da selber dahin gefunden. Aber hier kriegen wir den Blick hinter die Kulissen. Und Gott zeigt, ja, du hast nach mir geschrien. Du hast eingesehen, dass du verloren bist und ein Sünder. Aber du durftest das tun, weil ich schon lange, lange hinter dir her bin. Und weil ich dich schon längst im Blick habe. Und weil ich jetzt meinen wunderbaren, gnädigen Plan umsetze, den ich vor Grundlegung der Welt über deinem Leben gefasst habe. Wer kann das hören, ohne davon auch berührt zu sein? Und so werden wir dann, und das geht jetzt ganz schnell zum Schluss, von der dritten zur vierten Station geführt, die er berufen hat. Die hat er auch gerecht gemacht. Und das ist ja das Kernthema, das haben wir jetzt kapitellang im Römerbrief behandelt. Wir wissen, wie es zur Rechtfertigung kommt, dass Gott uns freispricht von unserer Schuld durch den Glauben. Gerettet, gerechtfertigt durch den Glauben. Also die, die er berufen hat, die hat er zur Rechtfertigung geführt. Das heißt, die hat er auch zum Glauben geführt, aufgrund dessen Gott sie jetzt freispricht und an Kindesstatt annimmt. Wir denken oft, am Anfang der Erlösung steht der Glaube. Das ist hier erst Station 4, ihr Lieben. Er hat uns ausersehen, vorherbestimmt, berufen. Das führt dazu, dass der Mensch sich öffnet. Also das ist der Vorgang der neuen Geburt. Und dann in der Antwort des Menschen geschieht dann Umkehr und Glaube und er wird von Gott gerecht gesprochen. Und erst an dieser Stelle, also erst im Zusammenhang mit dem vorletzten Kettenglied, kommt der rettende Glaube ins Spiel. Das ist der erste Teil unserer Antwort. Und bis es dahin kommt, hat Gott die anderen Schritte längst getan. Frage: Warum spricht Paulus hier nur von den Dingen, die Gott tut? Also warum ist das Subjekt jedes einzelnen Kettengliedes Gott? Warum erwähnt Paulus diese anderen Dinge nicht beispielsweise? Die hat er, weil sie glaubten, gerecht gemacht. Sondern warum schreibt er hier nur das, was Gott tut? Nun, an anderer Stelle im Römerbrief hat er all das andere ja ausführlichst beschrieben. Kapitel für Kapitel für Kapitel. Und ich denke, dass Paulus hier deswegen nur das nennt, was Gott tut, um uns überdeutlich klarzustellen. Du, der ganze Vorgang deiner Erlösung ist sicher aufgehoben in Gottes ewiger Hand. Vom Anfang bis zum Ziel. Du bist geborgen in dieser sicheren Hand. An anderer Stelle sagt Paulus in Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch zum Ziel bringen, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Du musst keine Angst haben. Paulus macht deutlich, du, es liegt in Gottes Hand. Und deswegen sagt er ja an anderer Stelle auch, das Wollen und Vollbringen, beides vom Herrn kommt. Und das gilt hier genauso. Aber, und das wollen wir nicht vergessen, Gott bezieht den Menschen mit ein, Gott macht uns bußfertig, Gott bringt uns zur Umkehr. Du, und das ist ganz wichtig, als du dich bekehren durftest, da hat Gott dich nicht behandelt wie einen toten Edelstein, den er in seine Schatzkiste legt, sondern er hat dich aktiviert, er hat dich angesprochen in deinem Herzen, er hat dich aufgerüttelt, er hat dir die Erkenntnis geschenkt, dass du ihn brauchst. Und er hat es dir gegeben, dass du deinen Fuß dann freiwillig auf die Gnadenbrücke gesetzt hast, die Gott dir gebaut hat. Und so führt Gott seine Erwählten durch sein Wort zur Bekehrung und zum Glauben. Und auf diesem Weg spricht er den Menschen gerecht und lässt ihn dann in der Heiligung wachsen. Er vergibt Schuld und er schenkt uns eine völlig neue Stellung. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und das führt dann am Ende dazu, dass Gott, der uns gerechtfertigt hat, uns verherrlicht. Das Größte steht ja noch aus. Diese große Zukunft, auf die sich auch ein 95-Jähriger, der keinen Schritt mehr selbstständig laufen kann, freuen kann, die vor ihm liegt. Das steht noch aus. Und schauen Sie mal, wie Paulus das schreibt am Schluss. Er sagt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und wir sagen, Paulus, klar, wir wissen verherrlicht, wir werden sündlos sein, wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, wir werden diesen neuen Leib haben. Aber das kommt doch erst. Warum schreibst du, die hat er auch verherrlicht? Und Paulus sagt uns, du, ich schreibe das in der Vergangenheitsform, da steht eine richtige abgeschlossene Vergangenheitsform im Griechischen, weil das mit hundertprozentiger Sicherheit passieren wird. Und ich kann davon schon so reden, als wäre es Vergangenheit. Und ich will dir damit zeigen, wie sicher das ist, dass es kommen wird. So sicher, wie der Herr dich erwählt hat und dich vorherbestimmt hat, seinem Sohn gleich zu werden und wie er dich berufen hat, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist gewirkt, dass du dem Glauben und das in Dankbarkeit ergreifen konntest, so wie er dich gerechtfertigt hat, so hat er dich verherrlicht und es wird so kommen. Und deswegen kann ich schon in der Vergangenheitsform davon reden. Was für ein großer, allmächtiger Gott und was für ein Wunder des Glaubens. Die Gnadenkette hält, die Gnadenbrücke trägt. Die goldene Kette kann nicht auseinandergerissen werden. Nicht nach dem ersten Glied, nicht nach dem zweiten Glied, nicht nach dem dritten Glied, nicht nach dem vierten Glied. Es bleibt fest bis in Ewigkeit. Und wir werden nächsten Sonntag nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Aber, liebe Geschwister, ich will euch heute nochmal diesen Zusammenhang in Erinnerung rufen. Diese Verse stehen in Römer 8. Und das heißt, in diesem Kapitel, das von Strahlen der Hoffnung und Gewissheit erfüllt ist. Und es geht ja noch, es kommt ja noch viel besser ab Vers 31. Sie haben ja vielleicht schon mal nach vorne gelinst, was da alles noch kommt. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und wir kommen sicher ans Ziel, mit größter Sicherheit. Und mittendrin stehen diese Verse. Alle Dinge werden dir zum Besten dienen müssen. Warum? Weil der Herr dich berufen hat nach seinem Ratschluss. Wenn du Christ bist, dann gilt das für dich. Er hat dich berufen nach seinem Ratschluss. Er hat dich vorher ausersehen. Er hat dich vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Umfassende Fürsorge, die schon lange vor deiner Geburt begann. Eine ältere Dame, ich glaube, es war noch zur Zeit der DDR, nahm im Rahmen ihrer Gemeinde teil an einer Schülerbetreuung. Da kamen Kinder aus Ungarn. Und diese Frau Rieck, die hatte schon vorher der Betreuerin, die diese Reise organisierte, gesagt, also ich würde mich freuen, wenn ich als Gastkind in dieser Zeit so einen kleinen Schwarzhagenjungen mit pfiffigen Augen bekommen könnte. Das hat sich die alte Oma Rieck so vorgestellt. Und dann begannen die Ferien und die Reisetruppe trifft ein. Und wen bekam Frau Rieck? Ein langes, blondes Mädchen. Nur nichts gegen lange, blonde Mädchen. Aber sie hat sich eben nicht gefreut, weil sie sich so einen kleinen, knuddeligen, schwarzhaarigen, ungarischen Jungen vorgestellt hat. Und sie war so überhaupt nicht zufrieden. Und der Bekannte, den sie traf, der kriegte das mit. Und sie haderte mit diesem ganzen Projekt. 2 Tage später traf er die Oma Rieck wieder mit diesem Mädchen in einer Eisdiele sitzend, strahlend, lachend, fröhlich, dankbar. Und er dachte, was ist mit Oma Rieck passiert? Und da sagte Oma Rieck zu dem Mädchen, du geh, kauf dir noch ein paar Karten, lass uns mal einen Moment allein. Und dann hat sie dem Bekannten das erzählt. Ja, wissen Sie, ich bin abends noch zur Transportleiterin gegangen, die wohnt in unserer Gegend, und habe gefragt, warum die mir ausgerechnet dieses Mädchen geschickt haben. Und da hat die Transportleiterin mir etwas gesagt. Sie hat gesagt, wissen Sie, als die Kinder aus dem Zug rauskamen, da hat die Judith ganz spontan gesagt, die alte Frau, die sieht so lieb aus. Zu der will ich. Und deswegen haben wir die zu ihnen gegeben. Und Oma Rieck sagt, seit ich das weiß, ist für mich alles anders. Am Bahnhof, da standen andere, die hatten schon Geschenke unter dem Arm und tolle Autos. Und die konnten den Kindern ein super luxuriöses Ferienvergnügen bieten. Und mich, alte Frau, hat sie gewollt. Und wissen Sie, seit ich das weiß, bin ich so glücklich mit diesem Mädchen. Können Sie das verstehen? Schauen Sie, das ist nur ein schwaches Beispiel. Aber das zeigt etwas vom Geheimnis der Erwählung. Die Oma Rieck hat gesagt, die hat mich erwählt, die hat mich gewollt, die wollte zu mir. Und das hat alles verändert. Und wie viel mehr bedeutet es für uns, wenn Paulus hier uns in Römer 8 zuruft, uns, die wir zu Jesus gehören, die wir bekehrt sind, du, Gott hat dich gewollt. Du hast vielleicht so deine ganzen Fragezeichen gehabt. Noch lange, nachdem er das schon längst getan hatte. Aber er hat dich gewollt. Er hat dich erwählt, weil er dich lieb hat, nicht weil du so toll bist. Er hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Was ist das für ein großes Glück, das zu erfahren? Der Herr aller Herren, der Schöpfer aller Dinge, hat mich persönlich erwählt, um seinem Sohn gleichgestaltet zu werden und die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Das darfst du wissen, wenn du zu Jesus gehörst. Und möglicherweise sitzt hier heute Morgen auch jemand, der von sich sagt, ich bin aber noch nicht bekehrt. Ich bin noch nicht bekehrt. Ich kann das noch nicht von mir sagen. Woher kann ich wissen, ob ich erwählt bin? Also wenn Sie noch nicht bekehrt sind, dann wird sich Ihnen mit 90%iger Wahrscheinlichkeit diese Frage stellen. Woher kann ich wissen, dass ich erwählt bin? Und wissen Sie, was Gottes Antwort darauf ist? Gott sagt nicht, du musst jetzt eben abwarten und mühsam herausfinden, ob du erwählt bist. Warte einfach mal ab. Nein, Gott sagt was ganz anderes zu dir. Gott sagt, komm, vertrau dich mir an. Komm doch her. Glaub mir doch. In Kapitel 10 des Römerbriefes wird stehen in Vers 13, Römer 10, Vers 13, jeder, und da steht wirklich im griechischen Grundtext jeder, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und das ist die Antwort, die Gott dir gibt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ruf ihn doch an. Vielleicht ist das ja heute deine Stunde. Vielleicht benutzt Gott ja ausgerechnet diese Predigt über Erwählung, um dich zur Bekehrung zu führen. Vielleicht hat er ja gerade durch dieses Wunder, das passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, in dir die Sehnsucht geweckt nach dieser Vergebung, nach diesem Frieden, nach diesem Wissen. Mein Leben ist geborgen in der Hand des ewigen Gottes. Vielleicht hat er ja gerade diese Predigt über Erwählung dazu gebraucht, um in dir diese Sehnsucht zu wecken. Vielleicht ist das heute deine Stunde. Vielleicht ist das heute die Stunde in deinem Leben, wo Gottes Plan aus der Ewigkeit hineintrifft, mitten in dein 45. Lebensjahr. Und wo das passiert, was Paulus mit diesem dritten Kettenglied der Berufung beschreibt, dann gib ihm doch Antwort. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Er hat am Kreuz alles getan, um die Schuld wegzutragen, die dich auf ewig von Gott trennen müsste. Er hat bezahlt mit seinem Sühnopfer für deine ganze Sünde. Er hat alles auf sich genommen. Und er hat seine Macht bewiesen durch die Auferstehung von den Toten. Und er ruft dich. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und weißt du, es gibt keinen einzigen Fall in der ganzen Bibel, es gibt keinen einzigen Fall, wo Jesus jemanden abgewiesen hat, der mit der Bitte um Erbarmung und Vergebung zu ihm kam. Es gibt keinen einzigen Fall, wo Jesus zu einem, der sich bekehren wollte, gesagt hätte, tut mir leid, du bist leider nicht erwählt. Das kommt nicht vor. Und es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet in Johannes 6, in diesem Kapitel, wo Jesus so viel über Erwählung sagt, niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus da zum Beispiel, wenn ihn der Vater nicht zieht. Niemand kann zu mir kommen, wenn ihn der Vater nicht zieht. Dass Jesus ausgerechnet in diesem Kapitel Johannes 6 auch das andere klarstellt. Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, wenn du zu mir kommst, wenn du mit deiner Bitte um Erbarmen zu mir kommst, dann werde ich dich nicht hinausstoßen. Das ist eine Garantie und die gilt. Und wenn das in deinem Leben geschieht, wenn du dein Leben mit Haut und Haaren Jesus anvertraut hast, dann wirst du den Schritt über die Linie tun und dann wird Gott dir die Augen dafür öffnen, warum du kommen konntest. Und dann wirst du immer mehr verstehen, bevor ich angefangen habe, den Herrn zu suchen, hat er mich längst gesucht. Hat er längst angefangen, mich zu sich zu ziehen, weil er mich auf ewig bei sich haben will. Charles Haddon Spurgeon, und damit schließe ich, hat diese Erwählungslehre besonders geliebt, weil darin diese Souveränität und diese Fürsorge und diese Gewissheit Gottes so deutlich ausgedrückt wird, weil er begriffen hat, hier bekomme ich endlich festen Boden unter die Füße. Und so konnte Spurgeon das Leben der Christen vergleichen mit dem Gang über eine Brücke. Er sagt, diese Brücke ist Gottes Gnade. Und wir gehen hier in diesem Leben über diese Brücke, aber sie ist einsturzsicher, weil Gott dafür garantiert. Und dann hat Spurgeon gesagt, die Gnadenbrücke wird dein Gewicht tragen, Bruder. Tausende großer Sünder sind über diese Brücke gegangen, Jahrzehntausende haben sie überschritten. Ich kann ihre Fußtritte hören, wie sie jetzt die großen Bogen der Brücke des Heils überqueren. Seit dem Tag, an dem Jesus auferstand und gegen den Himmel fuhr, kommen sie. Und noch nie ist ein einziger Stein gebrochen in dieser mächtigen Brücke. Manche waren die größten der Sünder und einige kamen am allerletzten Tag ihres Lebens. Aber niemals hat die Brücke unter ihrem Gewicht nachgegeben. Ich werde mit ihnen gehen im Vertrauen auf dieselbe Tragkraft. Die Brücke wird mich und dich hinübertragen, genau wie sie jene getragen hat. Auf dieser Gnadenbrücke wollen wir gehen zum Ziel. Und wir wollen uns so auf den Herrn stützen und verlassen, wie es das Lied sagt, was wir jetzt singen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Jetzt weiß ich das und bin erfreut. und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kommt dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.